Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Hlinka und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Grüße Sie, Herr Hlinka. Genau zum richtigen Timing heute nochmal für ein Fazit zum Schluss des Jahres. Rückblick, Ausblick. Ich hoffe, Sie sind bereit für viele Themen und mit Sicherheit eine spannende Diskussion.
Ja, guten Morgen, liebe Zuhörer. Guten Morgen, Herr Leben. Ich bin natürlich wie immer bereit für eine schöne Diskussion.
Na, dann starten wir doch mal mit dem Thema der Woche. Das Börsenjahr endet mit dem geldpolitischen Finale, so kann man es ja wirklich nennen. Innerhalb einer Woche kommen nochmal alle wichtigen Notenbanken dran. Und siehe da, es passiert auch nochmal was. Die Fed will schneller tapern und schneller und mehr die Zinsen anheben als bisher angenommen. Die EZB macht zwar noch nichts, aber auch da steht jetzt ein Tapering im Raum. Jetzt kenne ich ja Ihre Meinung, dass auf der Zinsseite nichts bzw. nicht viel passieren wird. Sind Sie überrascht von diesem geldpolitischen Finale?
Nein, bin ich nicht. Wir müssen ja zunächst mal, bevor wir da ins Thema gehen, uns mit dem Wort Tapering etwas befassen. Das heißt etwas die Grundlagen für die Zuhörer. Tapering bedeutet nichts anderes als eine allmähliche, eine Step-by-Step, eine Trippelschrittpolitik, in dem die Zinsen ja angehoben oder angepasst werden. Jetzt haben wir natürlich aufgrund Corona und der Tiefzins- oder Nullzinspolitik der mittlerweile letzten mehr als Dekade, haben wir diese Terminologie etwas durcheinander gebracht. Dieses Tapering, über das wir jetzt gerade sprechen und das, was in aller Munde ist, bedeutet nichts anderes als ein Zurückfahren der Anleihenkäufe. Auch da vielleicht nochmal erlauben Sie mir einen Satz zu den Grundlagen. Der Staat begibt Schulden, das heißt also, der Staat emittiert Anleihen. Die Zentralbank kauft diese Anleihen auf mit dem gedruckten Geld und das, wie gesagt, bedeutet Liquidität und das ist das, über das wir die ganze Zeit sprechen. Nun werden diese Käufe zurückgefahren. Das ist ein völlig normaler, völlig gesunder Schritt und das ist auch ein Schritt zur Normalität. Zumal dieser Schritt den Notenbanken, ich spreche jetzt nicht spezifisch über die Fed, sondern ich spreche jetzt über die Fed, über die EZB, über die Schweizer Nationalbank, über die Bank of Japan und so weiter. Das heißt also, die Notenbanken verschaffen sich Luft. Bedeutet, wir leben in unsicheren Zeiten, da werden Sie mir recht geben, wenn neue Variante kommt, wir haben ja jetzt gesehen, dieser ganze Crash oder diese Turbulenzen des Herbstes, nennen wir es mal so, begannen zunächst mal mit Evergrande oder mit Evergrande. Das war die Erklärung für diese Turbulenzen. Heute kräht kein Hahn mehr danach. Dann kam die Omikron-Variante. Das ist das, was im Moment das Geschehen Hand in Hand mit der Inflation dominiert. Ich denke, da sind wir einer Meinung. Und dieses noch einmal, um eure Frage zurückzukommen, das Tapering bedeutet eine gesunde, eine richtige und eine normale Reduktion der Anleihenkäufe. Und der Weg zwischen einer Reduktion der Anleihenkäufe bis hin zu Zinserhöhungen, der ist noch sehr, sehr, sehr weit. Da gehört noch einiges dazu. Und wie gesagt, egal was die Fed gesagt hat, ich habe da meine spezifische Meinung.
Die Fed nimmt ja gerade diese Inflation als Vorwand, fast 7% in den USA, so viel wie seit 40 Jahren nicht mehr. Das ist schon deutlich und Fed-Chef Jerome Powell streicht ja sogar diesen Begriff transitory, der bisher immer vor diese Inflation gelagert wurde. Also dieses alles beruht auf Basiseffekten und das regelt sich von alleine. So ähnlich war ja auch Ihre Haltung in unseren letzten Interviews. Man erwartet auf Fed-Seite jetzt offenbar nicht mehr, dass die Inflation nur vorübergehend hoch ist. Da kann man ja irgendwann die Frage stellen, muss die Fed nicht reagieren und zwar schnell?
Ja, natürlich, das tut sie ja auch, aber müssen reagieren und wie soll ich sagen, manchmal gibt es bestimmte Alibi-Schritte, die man machen muss, um einfach mal ja etwas zu tun. Aber die Frage ist, was letztendlich daraus wird. Sie sprachen meine Haltung der letzten Interviews an. Ja, dann sprechen wir doch mal meine Haltung der letzten 10 Jahre an. Da waren die Märkte weniger als die Hälfte wert, als sie jetzt sind. Und die Zinsen gingen auf Null. Wo sind wir heute? Wir sind immer noch bei Null. Und es sind 10 Jahre vergangen. Und ich wurde für meine Aussagen schon sehr oft sehr, sehr hart kritisiert. Die Märkte sprechen da eine eindeutige Sprache. Das ist immer die beste Antwort auf Kritik. Ich möchte noch eine Sache hinzufügen. Was Sie gerade gesagt haben betreffend dieses Müssens. Die Fed muss gar nicht. Die Fed hat noch nie etwas gemusst. Die Fed ist eine Institution, die auch durchaus die Meinung ändern kann. Und wie Sie Herrn Powell gehört haben, es heißt immer vorsichtig, vorausschauend, flexibel. Und ich möchte diese Worte gar nicht mal aufzählen. Das bedeutet zunächst mal, was steht bitte über dem Ganzen? Über dem Ganzen steht, dass wir in einer Situation sind, die mit dem nicht mit Corona, das sage ich zum 1000. Mal, das ist der Katalysator, nicht der Auslöser, aber vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren mit Fall des Lehman, oder mittlerweile sind es ja 13 Jahre, begann diese Nullzinspolitik. Das hat in Folge, dass es zu einer massiven Verschuldung der Staaten gekommen ist. Und jetzt frage ich Sie die zentrale Frage. Glauben Sie, dass eine markante oder ein markanter Anstieg der Zinsen hingenommen werden kann? Glauben Sie, dass Amerika in der Lage wäre, Zinsen von 3, 4, 5, 6% auf ihre Schulden zu bezahlen? Natürlich nicht. Und das weiß die Fed genauso, das weiß der Paul und das weiß auch Mrs. Lagarde. Das wissen Sie alle. Genau wie hier in der Schweiz, der Herr Jordan, dem ist auch völlig klar, dass steigende Zinsen verheerend wären für den Schweizer Franken und für die Wirtschaft. So, jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen auseinanderklamüsern. Also wie gesagt, dieses Zinsen zahlen wollen ist eine Sache. Inflation. Sprechen wir nochmal über diese Inflation. Wir leben in einer Extremis. Das bedeutet, wir haben vor 6, 7 Monaten mussten sie jemandem Geld in die Hand drücken, damit er ihnen ein Fass Öl abnimmt. Wir waren auf dem Weg zu 100. Jetzt hat sich das Ganze etwas stabilisiert. Das heißt also, der Ölpreis ist von unter 0 auf 70, 80 Dollar geschossen. Ja, glauben Sie denn, dass das inflationär nicht zu Buche schlägt? Und die Energiepreise. Das ist der Treiber der Inflation. Nicht das Geld drucken. Im Gegenteil, wenn diese Energiepreise da wären, wo sie waren, wären wir immer noch deflationär. Die Energie bestimmt die Inflation. Und deswegen habe ich gesagt und bleibe dabei, es ist ein temporäres Phänomen.
Kommen wir zur EZB, würde ich sagen. Ich hätte natürlich jetzt noch etliche andere Punkte zu den USA sagen können, aber vielleicht lässt sich manches davon verbinden zum Thema EZB. Ja, da ist natürlich die Situation noch krasser im Prinzip. Die Federal Reserve ist die Notenbank eines Landes, hat alles unter einem Dach. Die EZB ist die Notenbank von ganz vielen unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlicher Schuldensituation. Ein Land wie Deutschland könnte sich mit Sicherheit höhere Zinsen leisten. Bei Italien würde ich schon mal ein dickes Fragezeichen dahinter stellen und da gibt es noch ganz andere Kandidaten, die sich das auf keinen Fall leisten können. Aber ist das überhaupt die Aufgabe der EZB? Eigentlich ist es doch Geldstabilität und wenn jetzt die Fed anfängt mit Zinsanhebungen und die EZB sich dem komplett verweigert, dann würde das ja deutliche Auswirkungen auf Euro-Dollar haben und damit wäre diese Geldstabilität außer Kraft gesetzt, will ich fast schon sagen, und die EZB hätte ihr Mandat komplett verfehlt.
Ja, jetzt haben Sie zwei Kernpunkte, aber jetzt haben Sie den Nagel am Kopf getroffen und zwar genau zweimal, eigentlich dreimal. Erstens, ich habe immer gesagt, dass es extrem schwierig ist, eine Finanzpolitik zu machen ohne eine Fiskalunion und das ist genau das, was wir jetzt das Problem haben. Jetzt muss ich selber mich konzentrieren, damit ich Ihre drei immens wichtigen Punkte nicht vergesse. Das ist der erste Punkt, stimme ich Ihnen zu 100% recht. Der zweite Punkt ist, wie Sie es genau gesagt haben, Dollar-Euro oder die Funktion des Dollars. Natürlich kann die Schere nicht auseinanderklaffen und natürlich sitzen die Zentralbanken in einem Boot, weil wenn nämlich in Amerika die Zinsen markant steigen würden oder markant steigen sollten und die Zinsschere öffnet sich, wir sind ja in Amerika bei 0 bis 0,25, nehmen wir mal an, es kommt tatsächlich zu dieser Realität und es gibt drei Trippelschritte, nehmen wir es mal hin, dann sind wir zwischen 0,75 und 1%. Vergleichen Sie das mal bitte geschichtlich. Das ist nichts. Selbst wenn diese drei Trippelschritte, an die ich immer noch nicht glaube, aber selbst wenn die Fed diese durchziehen würde, dann haben Sie immer noch 1% in Europa minus 0,75%. Das ist noch irgendwo tolerierbar. Aber stellen Sie mal vor, 3% versus 0, geschweige denn 3% versus 0,25. Das wird bedeuten, dass der Dollar extrem stärker würde. Und das ist genau das, was Amerika nicht will, weil Amerika ist eine Exportwirtschaft. Und das bedeutet klipp und klar, dass das ein Riesenproblem wäre. Das heißt, wir haben nicht nur die Probleme der Staatsverschuldung, was wir vorhin angesprochen haben, sondern auch Probleme der Währungen untereinander. Und das ist genau der zweite Punkt, wo ich Ihnen absolut recht gebe. Und der dritte Punkt ist, glauben Sie denn, dass EZB und die Fed nicht miteinander kommunizieren? Glauben Sie, dass da nicht Gespräche laufen und dass das nicht minutiös und genau abgesprochen wird? Denn eines will man auf gar keinen Fall. Man will die Aktienmärkte nicht verunsichern. Das hat man jetzt getan. Gut, das ist ein bisschen holpern. Absolut richtig. Und wir haben ja wirklich ein gutes Jahr gehabt. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Aber glauben Sie, dass die Banken nicht untereinander kommunizieren? Das tun die selbstverständlich. Und deswegen muss man so ganz einfach sagen, dass in einer Corona-Zeit, wo eh im Moment schon alles angespannt und heikel ist, dass man sich da keine Experimente erlaubt. Ich glaube, das ist auch auf dem internationalen Parkett absolut logisch.
Um dieses Notenbankthema mal zu einem Ende zu bringen, ich habe jetzt ganz klar rausgehört, Sie glauben nicht, dass die Fed diese drei Zinsschritte machen wird, also dass das, ich sag's mal mit den Worten Robert Halvers, der nennt das immer Verbalerotik ist, also einfach nur Ankündigungen, denen eigentlich nicht viel folgen kann.
Ja, ich schätze die Aussagen des Kollegen Halver sehr und manchmal bin ich mit ihm nicht hundertprozentig einer Meinung, aber in dieser Richtung bin ich, ich bin meistens mit ihm einer Meinung, also seine Haltung ist mir sehr sympathisch in vielen Dingen, aber das hat jetzt mit dem Herrn Halver herzlich wenig zu tun, sondern das ist meine klare Meinung. Verbalerotik ist eine Sache, Sie haben mir nicht genau zugehört. Ich habe gesagt, selbst wenn es diese drei Trippelschritte gibt, an die ich immer noch nicht so glaube. Es kann sein, dass es 2 werden, es können auch 4 werden, wenn die Wirtschaft boomt oder wenn sich herausstellt, dass, nehmen wir mal an, es kommt eine neue Variante, ich gebe Ihnen jetzt mal eine Theorie, weil so treffen wir auch unsere Anlageentscheide. Ich bin immer noch der Meinung, der Virus muss kämpfen, er muss immer mehr tun, um weiterhin die Pandemie aufrechtzuerhalten. Das heißt, er ist wie quasi, er kommt immer mehr rauf und er muss immer mehr kämpfen und dabei mutiert er. Und nehmen wir mal an, es kommt eine neue Variante nach Omikron, die vielleicht noch ein bisschen ungefährlicher ist als Omikron. Und wenn man diese Entwicklung sieht, dass die DNA des Virus instabil wird, das habe ich jetzt in einigen Theorien gelesen, die finde ich gar nicht so abwegig, dass wir die Pandemie im Verlauf des nächsten Jahres weiter deutlich besser und in den Griff bekommen. Das sind alles offene Fragen. Aber das sind Theorien. Diese Antworten hat auch die Fed nicht. Und die Fed wird sehr adäquat und sehr momentbezogen reagieren. Und wenn nötig, glauben Sie, die Fed wird um jeden Preis die Zinsen erhöhen, wenn es, Gott behüte, wenn es tatsächlich so sein wird, dass die Pandemie nicht in den Griff kommt, dass die Konjunktur wieder in Stocken kommt. Ja, anstatt Zinsanhebungen zu machen, kann es durchaus sein, dass die Fed sagt, wir können jetzt wieder das Anleihenprogramm ankurbeln. Das ist die Kehrseite der Medaille. Whatever it takes. Und das haben wir gesehen. Wir haben ja gesehen, dass in Zeiten, denken wir an die Vergangenheit, und das ist gar nicht so lange zurück. Vor 2 Jahren hatten wir eine Situation, dass die Märkte kollabiert sind, und zwar so kollabiert sind, dass wir gedacht haben, die Welt geht unter. Was ist passiert? Die Kanonen wurden ausgepackt und die Fed hat gefeuert auf Teufel komm raus. Und als Resultat haben wir gesehen, die Fed fährt die Anleihenkäufe zurück. Ich bleibe dabei, das ist richtig, das ist vernünftig, aber das öffnet gleichzeitig auch ein Hintertürchen, notfalls auch wieder zu agieren, wenn es nötig ist. Und glauben Sie mir, diese 3 Trippelschritte, selbst wenn sie kämen, dann ist das Zinsniveau immer noch lächerlich. Aber wie gesagt, dass sie kommen, das entscheidet die Realität. Aber vor diesen 3 Trippelschritten haben die Märkte auch keine Angst, das haben wir gesehen.
Okay, sprechen wir mal über die Realität, zwar über die Zukunft, die wir natürlich nicht kennen, aber es gibt ja Indikationen in Richtung Zukunft, beispielsweise Stimmungsindikatoren wie das IFO-Geschäftsklima, heute veröffentlicht, niedrigster Stand seit Februar. Wir haben Prognosen von Wirtschaftsinstituten, die in den letzten Wochen immer weiter nach unten angepasst wurden für das kommende Jahr. Wir haben Ausblicke von Unternehmen, gerade aus dem produzierenden Bereich. Wenn wir eine Continental beispielsweise mal nehmen, die sagen, diese Lieferkettenprobleme, und damit bin ich beim nächsten wichtigen Punkt im Jahr 2021, werden anhalten. Der Chef von Conti hat gesagt, bis 2023 werden wir Probleme in den Lieferketten haben. Das sind ja Faktoren, die auch auf die Inflation wirken, mit einer der Gründe, warum die Preise gestiegen sind. Ich bin drauf gekommen, weil Sie über den internationalen Handel gesprochen haben bezüglich Euro-Dollar. Das sind doch Faktoren, die unter Umständen bleiben werden, zumindest Anfang des Jahres.
Ja, das stimmt alles. Gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber Sie dürfen bitte eine Sache nicht vergessen. Und ich muss immer wieder, ich will die Zuhörer nicht langweilen, aber ich muss immer wieder auf eine Sache zurückkommen. Die Welt stand über Monate still. Die Welt stand über Monate still. Die Leute haben im Frühjahr vor 2 Jahren oder vor 1,5 Jahren auf dem Balkon gesessen und haben Lieder gesungen und es gab weltweit eine riesen Solidarität, aber es ist kein Fließband gelaufen, keine Maschine ist gelaufen, die Welt stand still. Es ist doch absolut normal, dass wir jetzt diese Probleme haben und es ist auch absolut normal, dass es Wellen gibt und Schwankungen gibt, so wie in der Konjunktur, so natürlich auch an den Märkten und genau das ist auch in den Lieferketten passiert und das ist eine Tatsache, aber noch einmal, die Welt stand über Monate still und das Zeit braucht, um es anzugleichen, das ist vollkommen klar, aber Sie kennen mich auch gut genug. Ich investiere nicht, um heute etwas zu kaufen und um morgen 10% zu realisieren und warte, bis die Märkte wieder fallen, um wieder reinzugehen, um 10% zu kaufen. Wer so arbeitet, verliert sein Geld mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,3%. Das ist bewiesen, das wissen wir alle. Wir investieren nachhaltig, wir investieren langfristig und wir wollen über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Rendite realisieren. Und das ist in den Aktienmärkten, das war, das ist, das wird auch alternativlos sein. Und das ist natürlich klar, selbst wenn diese Lieferketten anhalten und selbst wenn die Märkte holprig sind, das ist alles vollkommen richtig. Aber sagen Sie mir eine andere Anlageklasse, wo man auf diesen Zeitraum historisch und künftig betrachtet diese Renditen realisieren kann. Gibt es nicht. Nach wie vor ist die Alternativlosigkeit dominant und selbst wenn es Schwankungen gibt und selbst wenn es holprig wird und die Volatilität, ich habe es immer gesagt, wird zurückkommen, die Volatilität ist jetzt da, aber das ist alles noch keine Volatilität, vor der man Angst haben sollte. Es kann auch noch deutlich größere Volatilitäten geben, aber nachhaltig und auf lange Sicht gibt es zu Aktien keine Alternative. Und selbst wenn die Lieferkettenproblematik etwas andauern wird, es ist völlig normal, wann muss ich wirklich in Erinnerung rufen, dass die Welt stillgestanden ist. Und das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Es hat es noch nie in der Geschichte gegeben, dass wir über eine Dekade mit Negativzinsen gelebt haben. Und es hat noch nie in der Geschichte gegeben, dass die Märkte über Monate stillgelegt waren. Das sind alles Sachen, das sind Noven. Und mit diesen Noven muss der Markt lernen, umzugehen. Und im Moment ist der Markt, was die neue Weltordnung und mit Lehman begann diese neue Weltordnung und Corona hat das Ganze verschärft. Diese Weltordnung ist im Umbruch und die Aktienmärkte lernen immer noch, das korrekte Niveau einzupreisen. Und das, was wir jetzt sehen, ist nicht das korrekte Niveau für die Aktienmärkte. Die Aktienmärkte werden in Zukunft deutlich, deutlich andere Bewertungen erfahren, als sie es jetzt sind. Und das meine ich natürlich auf einem höheren Niveau.
Ja, ich will mal sagen, vielleicht ist es ja tatsächlich nicht richtig gepreist. Ich komme aber auf die andere Richtung zu sprechen. Sie haben jetzt gesagt, der Markt ist volatiler geworden, aber nicht so volatil, wie man das vielleicht hätte erwarten können. In dem Moment, als der Impfstoff da war, Ende 2020, als wir auf einmal gewusst haben, es gibt ein Licht am Ende des Tunnels, wurde eingepreist, alles wird sich ganz schnell erholen. Ja, wir hatten eine schnelle Erholung, aber eben nicht so schnell, wie gängigerweise erwartet wurde. Ich habe vorhin schon gesagt, alle Wirtschaftsinstitute mussten sich nach unten korrigieren, jeglicher Prognoseausblick wurde nach unten korrigiert und zwar kontinuierlich, von Quartal zu Quartal, weil eben nicht die Erholung kam, wirtschaftlich, die wir erhofft haben, eben weil unerwartete Lieferkettenprobleme, Inflation und so weiter hinzukamen. Überall wurde nach unten korrigiert, außer an der Börse. Die hat nicht nach unten korrigiert. Wir hatten das ganze Jahr über keine einzige Korrektur in den Indizes. Das will ich jetzt auch mal betonen. Natürlich hätten wir sie bei Einzelwerten. Aber es wurde nicht mehr ausgepreist, was eingepreist wurde. Kann das gesund sein?
Natürlich hatten wir Korrekturen. Also jetzt muss ich Ihnen widersprechen, Herr Lehmann. Also jetzt müsste ich mir das Chart aufrufen und okay, müsste schauen, welche Märkte...
Da muss man vielleicht definieren, wie Korrektur, was Rücksetzer, was Korrektur ist. Ich habe jetzt einfach mal einen zweistelligen Rücksetzer als Korrektur angesetzt. Also mindestens 10%. Im DAX hatten wir nicht, im Dow Jones auch nicht.
Sage ich Ihnen blind, also in der Nasdaq hatten wir es mit Sicherheit zwischendurch. Wir wollen jetzt nicht, ob es 8% waren oder wir... Der Nasdaq war über 16.000 und war jetzt temporär unter 15.000. Also wir müssen gar nicht das letzte Jahr anschauen. Wir können jetzt alleine schon die letzten 3 Wochen uns anschauen. Da ist der Nasdaq oder die letzten 4 Wochen von über 16.000 auf 15.000 auf unter 15.000 kurzfristig gegangen. Also das sind schon Korrekturen, über die man sprechen muss. Keine Diskussion. Und die Volatilität bei den Einzelwerten ist auch klar, das ist auch richtig. Es gibt aber genug Beispiele, wo die Titel auf dem Allzeithoch sind. Das ist alles richtig. Aber Sie sprechen hier über die Bewertung der Aktienmärkte an sich. Und ich sage Ihnen, dass die Bewertung der Aktienmärkte an sich so ist, dass der Markt noch nicht gelernt hat, das richtige Niveau einzupreisen. Und Sie sprachen jetzt von den Negativaspekten und jetzt komme ich wiederum mit den Positivaspekten, was die Börse einpreist. Stellen wir uns mal vor, nächstes Jahr kollabiert das Virus oder wie gesagt, oder die Pandemie neigt sich dem Ende entgegen und die Märkte fangen dann richtig zu buben und die Wirtschaft explodiert. Weil das Geld ist immer noch gratis und das ist einfach so, das Geld ist gratis und ob jetzt in Amerika diese Trippelschritte erfolgen, wir gehen auf 1%, in Europa bleiben wir bei 0, das Geld ist immer noch gratis und das Geld muss investiert werden und wenn Corona in den Griff kommt, und dann boomt das Ganze. Alleine der Nachholbedarf bei der Touristik, bei der Gastronomie, bei den Dienstleistungen, der ist immens. Und das ist überhaupt nicht im Markt eingepreist. Die Märkte haben eingepreist, dass wir quasi auf das Corona-Niveau, auf das Prä-Corona-Niveau kommen, dass wir diese V-Bewegung haben und 2 weitere Jahre Negativzinsen, das dürfen Sie nicht vergessen. Impfstoff, Ausblick, gebe ich Ihnen vollkommen recht, das hat den Schub nach oben gegeben. Aber die Initialzündung der Erholung waren die Notenbanken und da bleibe ich bei, weil man musste nicht, wie die Impfstoffe wirken. Das war natürlich ein Lichtblick und das ist absolut klar, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das Zünglein an der Waage waren die Notenbanken und das wird auch so bleiben.
Schauen wir mal drüber, wo Sie und wie Sie investieren. Wir haben ja dieses Börsenradio-Echtgeld-Depot, in dem man direkt überprüfen kann, was Sie denn tun. Wollen wir doch mal drüber sprechen. Ich habe noch einen weiteren Punkt auf der Liste, den ich vielleicht noch vorschiebe, bevor wir genauer reinschauen, der sich aber ganz gut verknüpfen lässt, nämlich China, eine große Story des Jahres. Sie hatten vorhin Evergrande schon angesprochen, aber das war es ja noch gar nicht. Wir hatten jetzt kürzlich die von der Börse genommen wurden, von der Wall Street genommen wurden und plötzlich sorgt man sich um solche Titel wie Alibaba, die ja auch an der Wall Street gelistet sind und die sich ja auch in diesem Echtgelddepot befinden, auch mit deutlichem Minus wie alle China-Aktien. Wollen wir vielleicht China erstmal vorlagern, bevor wir genauer ins Depot schauen, weil es so gut passt. Hat China denn auch dieses Nachholpotenzial, was Sie gerade angedeutet haben fürs nächste Jahr?
Ja, natürlich rede ich über China und natürlich wiederhole ich mich da. Der Staat versucht eine Kontrolle auszuüben, die sich nachhaltig so nicht ausüben lassen wird. Und Chinesen sind auch nicht dumm und Chinesen wissen, dass das Spielchen, so wie es jetzt läuft, nicht funktioniert. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt, das ist absolut richtig. Und China ist natürlich bei dem globalen Konjunkturmotor ein zentraler Punkt. Und ich denke, natürlich hat China ein gewaltiges Potenzial. China ist sicherlich ein Blick wert. Wir sind in China im Moment nicht investiert, mit zwei Ausnahmen. Im Depot, das ist genau Alibaba und das ist Byte. Aber natürlich ist die Bewertung natürlich, was Alibaba angeht, mittlerweile grotesk. Wenn man sich die Zahlen anschaut und das Papier hat sich jetzt im letzten Jahr halbiert, dann wird einem klar, dass das zwar im Echtgelddepot wehtut, vollkommen richtig, aber das sind natürlich, es heißt immer, greifen nicht ins fallende Messer, aber da ist es einfach nur eine Frage der Zeit, wann man wieder einsteigt. Aber natürlich gebe ich Ihnen da vollkommen recht, das ist ein Problem. Jetzt sind wir natürlich, die Zeit geht uns jetzt aus, jetzt können wir noch eine weitere halbe Stunde natürlich darüber sprechen, was unsere Frau Baerbock mit China zu tun gedenkt, was Herr Putin in der Ukraine macht. Das sind auch Themen, die im Moment eine immens wichtige Rolle spielen, was mit der Türkei passiert, ob der Erdogan irgendwann mal begreift, dass man die Märkte nicht aus einer Laune heraus steuern kann und so weiter. Das sind alles Punkte, die wir noch ansprechen könnten. Aber natürlich gebe ich Ihnen recht. Fazit ist, China ist sicherlich ein riesiges Nachholbedarf. Die Frage ist nur, wann, nicht ob man da investiert, sondern wann man da wieder investiert.
Ja, ich würde sagen, diese geopolitischen Themen, natürlich habe ich die auch auf der Liste, aber die habe ich jetzt auch mal in Klammer gesetzt, weil wir das in unserem nächsten Gespräch natürlich alles aufgreifen können, ist im Prinzip schon so eine Art Ausblick aufs neue Jahr, aber jetzt will ich doch mal ins Depot reinschauen. Auch da sind wir ja bei einem Jahresfazit angelangt. Machen wir das Buch doch mal auf und schauen mal rein, Herr Linker, was gibt's da Neues?
Also wir gehen mal die Werte zusammen durch, wie immer, turbulent vom Beginn an, das war, wenn mich alles täuscht, der 8.8., immer noch der 8.8.19, vollkommen richtig, war der Start und es sieht wie folgt aus. Wir machen das mal in Turbo-mäßig und ich werde nur sagen, welche Änderungen es gegeben hat. Alibaba seit Kauf nunmehr ein Minus von 26%, die Amazon ein Plus von 7%, die Apple ein Plus von 130%, die Basler Versicherung ein Minus von 14,7%, die Bank Cantonal Vaduz ein Minus von 2,4%, die Byte ein Plus von 136%. Die C3 AI immer noch im Keller, minus 77%. Cembra Money nahezu unverändert, minus 0,8%. Ems Chemie, ein Neuzugang, eine Perle der Schweizer Wirtschaft, plus 11,6%. Geberit plus 55%. Gurit plus 25%. Hannover Rück ein Plus von 18,5%. Kering ein Plus von 15,8%. Lonza ein Plus von 42%. Mastercard ein Plus von 31%. Ein Neuzugang, Medmix, ein Zulieferer für Pharma und gerade Flüssigkeiten für Pharma und für Kosmetikbranche. Seit Kauf ein Plus von 11,6%. Nvidia ein Plus von 210%. PayPal ein Minus von 7,7%. PowerCell ein Minus von 44%. Sika ein zweites Aushängestück der Schweizer Wirtschaft, ein Plus von 43,3%. Software One, ein Minus von 19%. Swiss Re, ein Plus von 12,2%. Teladoc, auch noch im Keller, minus 67%. Valora, ein Minus von 3,8%. Und der beste Titel im Depot, die VAT, ein Plus von 297%. Von der Wirecard, um es steuertechnisch gegen die Gewinne zu verrechnen, haben wir uns getrennt. Das will ich auch noch in Erinnerung rufen. Und eine Frage eines Zuhörers. Selbstverständlich, diese Werte, die ich jetzt nenne, und diese Performances der Einzeltitel sind natürlich ohne die Dividendenzahlungen, aber die sind im Gesamtstand selbstverständlich berücksichtigt. Depotwertigkeit liegt bei 66.281 Euro und da sind wir immer noch etwa rund 52% zeitgewichtet von Beginn an. Mein Fazit lautet, es war ein sehr schwieriges Jahr. Ich bin nicht zufrieden, ich bin aber auch nicht unzufrieden. Wir bewegen uns da irgendwo in der Satisfaktionsmitte. Das Depot ist gut und breit aufgestellt. Die Challenge ist immer noch nach wie vor die Konditionen, die wir ja ausgehandelt haben. Kein Cash und wie gesagt, diese globale Streuung. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass das Depot in der jetzigen Zusammenstellung ein sehr großes Potenzial hat. Aber wie gesagt, mein Fazit ist okay, soweit okay. Wie gesagt, ich investiere nicht auf eine Sicht von einem oder zwei Jahren, sondern nachhaltig und wollen, dass so wie das Börsenradio sich entwickelt, langfristig erfreulich, ist es natürlich auch ein ganz klares und festes Ziel, dass sich das Depot genauso entwickelt wie auch das Börsenradio.
Ja, da sind wir doch mal gespannt und wünschen uns natürlich in dem Fall dann alle, dass das Jahr gut startet und wir werden beim nächsten Mal wieder miteinander drüber sprechen, Herr Linker. Soweit erstmal vielen Dank.
Das werden wir tun und ich wünsche allen Zuhörern ein wunderschönes, gesundes und friedliches Weihnachtsfest und selbstverständlich alles erdenklich Gute für das kommende Jahr.
Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.